Ein Leben mit Gott, Elisabeth Elliot. Das Ergebnis meiner Schwierigkeiten hängt nicht von der Art der Schwierigkeiten ab, sondern davon, wie ich mit ihnen umgehe. Ich kann sie annehmen, im Glauben und in Zustimmung. Oder ich kann mich dagegen auflehnen und sie zurückweisen. Doch was sie hervorrufen, wenn ich mich auflehne und sie zurückweise, wird alles andere sein als ein reifer Charakter. Im Geist des Vertrauens akzeptiert, kann Einsamkeit zur Reife des Charakters beitragen. Selbst das Ertragen von Trennung und Schweigen und was das Schwerste von allem ist, von Ungewissheit, kann in uns eine feste Hoffnung erzeugen. Mir wurde klar, dass die geistlichen Lektionen nicht dann gelernt werden, wenn Gott uns unseren Willen lässt, sondern dann, wenn er uns warten lässt und diese Zeit mit uns in Liebe und Geduld durchsteht, bis wir aufrichtig beten können, was Jesus seine Jünger gelehrt hat: Dein Wille geschehe. Das zu akzeptieren, was es auch immer bedeutet, ist der große Sieg des Glaubens, der die Welt überwindet. Dieser Satz, das sie aus Zitat von der Elisabeth Elliot, habe ich als 19-Jährige in mein Tagebuch geschrieben. In einer Zeit, wo es mir nicht so gut gegangen ist und ich eben mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Ich habe zwar keinen dramatischen Schicksalsschlag erlebt, aber die Ehe meiner Eltern, die schon seit manchem Jahr von der Depression von meinem Vater ist überschattet war, die ist endgültig zerbrochen. Und die zwei, die haben viel gestritten, vor allem im Blick auf die Finanzen. Und ich bin als älteste Tochter oft involviert worden, hatte eine Stellung beziehen, war so ein bisschen die Seelsorgerin von ihnen. Und dann so zwischen den Fronten gestanden. Sie waren sich nicht bewusst, wie ungesund das ist. Und ich habe dann noch nicht gelernt, mich gesund abzugrenzen. Und so habe ich mich überfordert gefühlt. Und vor allem auch einsam, weil es nie um mich, sondern immer um ihre Probleme gegangen ist. Ich war in dieser Zeit auch unglücklich verliebt. Und nachdem ich über ein Jahr lang hatte das Gefühl gehabt, dass sie gegenseitig und da entwickelt sich etwas, hat sich dann plötzlich gezeigt, nein, das ist nicht der Fall. Und ich denke, das ist eine ziemlich normale Erfahrung in diesem Alter. Und heute bin ich sogar sehr, sehr dankbar, weil ich wirklich sicher bin, dass der Daniel viel, viel besser zu mir passt als mein damaliger Märli-Prinz, den ich dann hatte. Aber es war dann eine grosse Enttäuschung, die mich wirklich viel Tränen gekostet hat und viel Unsicherheit im Blick auf meine Zukunft ausgelöst hat. Und kurz vor der Matur war die Zukunft eh ein grosses Thema. Die Frage, ja, was mache ich nachher? Ich war im Wirtschaftsgymnasium, ursprünglich der Plan hatte, ich wollte dann Jus studieren und Anwältin werden oder so Bibliothekarin, das wäre auch irgendwo noch so eine Idee gewesen. Und dann war plötzlich einfach der Gedanke da, mach ein Theologiestudium. Und ich habe gespürt und durch verschiedene Umstände auch bestätigt bekommen, dass das nicht einfach meine eigenen Gedanken sind, sondern dass da Gott zu mir redet. Und jetzt haben mich theologische Fragen schon interessiert, aber ich war so geprägt und dann auch selber noch wirklich dieser Überzeugung, dass Frauen nicht predigen oder lehren sollen. Und was soll ich denn bitte schön mit einem Theologiestudium? Auf was lohne ich mich hier ein? Und was bedeutet das für mein Leben? Diese Fragen haben mich dann umgetrieben und die Worte von der Elisabeth Elliot, die haben mich getroffen und herausgefordert. Sie haben mir bewusst gemacht, dass Schwierigkeiten zum Leben einfach dazugehören. Natürlich bei allen unterschiedlich, aber ich glaube, es gibt niemanden in diesem Saal, der sagen könnte, sein Leben sei ohne Probleme. Wir sind noch nie im Himmel. Und wenn ich ein Leben ohne Probleme anstrebe, dann werde ich immer enttäuscht und unglücklich sein. Sie haben mir aber auch bewusst gemacht, dass ich meinen Problemen nicht einfach ausgeliefert bin, sondern dass ich einen Handlungsspielraum habe. Ich entscheide, wie ich darauf reagiere. Ich entscheide, ob ich mich im Selbstmitleid verliere oder meine Schwierigkeiten als Herausforderung zum Reifen, als geistliche Lektion annehme. Und sie haben mir gezeigt, dass ich sie allem letztlich nicht mit den Umständen, sondern mit Gott zu tun habe. Und dass es im Kern immer wieder darum geht, dass sein Wille in meinem Leben die oberste Priorität hat. Dass ich ihm gehorsam bin, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Die Frage ist, glaube ich, dass seine Pläne für mich gut sind? Kann ich und will in ihm vertrauen? Und wie viel darf mir das Vertrauen kosten? Elisabeth Elliot, die hat die Sätze nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt, sondern sie hat sie selber durchlebt. Hier sehen wir sie, als sie klein war, jung. Sie ist 1926 als Elisabeth Howard in Belgien auf die Welt gekommen, als Tochter von amerikanischen Missionaren, die kurz darauf in die USA zurückgereist sind. Und so ist sie in der Stadt Philadelphia mit 5 jüngeren Geschwistern aufgewachsen. Ihre Eltern, die haben noch mit vielen Missionaren Kontakt gehabt und haben die auch zu sich eingeladen. Und für Elisabeth waren die Begegnungen sehr eindrücklich gewesen. Und sie hatte schon früh den Traum gehabt, selber Missionarin bzw. Bibelübersetzerin zu werden. Und darum ist sie als junge Frau an Wheaton College und hat dort Griechisch und Linguistik studiert. Dort hat sie den Jim Elliot kennengelernt, der ebenfalls das Ziel hatte, in die Mission zu gehen. Er war der Zimmerkollege von ihrem Bruder. Und so sind sie miteinander in Kontakt gekommen und langsam aber sicher haben sie sich ineinander verliebt. Kurz vor ihrem Studienabschluss hat der Jim ihr eröffnet: Ich liebe dich. Aber Gott hat mich berufen, allein zu bleiben. Vielleicht für immer. Und vielleicht nur für die nächsten paar Jahre. Elisabeth hat später ein Buch über ihre Geschichte mit dem Jim geschrieben, «Eine harte Liebe». Das Buch, das mich mit 19 so geprägt hat und wo ich euch jetzt schon einige Sätze daraus vorgelesen habe. Und sie beschreibt dort drinnen die Situation so: Regenbogen entstehen, wenn Sonnenlicht und Regen zusammentreffen. Das Sonnenlicht, das meine Welt in leuchtenden Farben erstrahlen ließ, war das Wissen, dass Jim Elliot mich liebte. Der Regen war die zweite Mitteilung, die er mir machte, als wir im Gras an der Lagune saßen, dass Gott ihn zur Ehelosigkeit berufen hatte. Vielleicht fürs ganze Leben, vielleicht auch nur, bis er die ersten Erfahrungen an dem Ort gemacht hätte, an den Gott ihn als Dschungelmissionar schickte. Ältere Missionare hatten ihm gesagt, dass für manche Aufgaben alleinstehende Missionare nötig seien, weil Verheiratete sie einfach nicht tun könnten. Es gab Gebiete, in die Frauen nicht gehen konnten. Jim glaubte ihnen und weihte sich selbst dem Junggesellenleben, solange der Wille Gottes es erforderte. So haben sich ihre Wege getrennt. Und sie haben sich unabhängig voneinander auf die Mission vorbereitet und sind dann auch ausgereist. Zwar beide nach Ecuador, aber nicht zusammen. Der Jim ist tatsächlich in eine Pionierarbeit gegangen, wo er unter einfachsten, man kann sagen primitiven Bedingungen und ohne Privatsphäre tief im Busch rausgelebt hat. Und es ist 5 lange und schwierige Jahre lang gegangen, bis sie sich dann doch über das Jahr von Gott sicher waren und am 8. Oktober 1953 in Quito geheiratet haben. Im Februar 1955 ist ihre Tochter Valerie auf die Welt gekommen. In dieser Zeit haben Jim und vier andere junge Männer von ihrer relativ sicheren Missionsstation aus mit einem kleinen Flugzeug Kontakt zu einem bis dann völlig unerreichten Stamm aufgenommen. Zu den Waurani, Huaroani nennt man sie heute, dann sind sie bekannt als die Alkas. Und zwar sind sie enge Kreise über dem Stammesgebiet geflogen und haben in einem Korb so eine lange Leine Geschenke runtergelassen. Und wenn sie die Leute gesehen haben, haben sie ihnen gewunken. Und das ist offenbar verstanden worden, dass das gut gemeint ist. Die Menschen, die haben zurückgewunken, haben von sich auch Geschenke im Korb da und das wieder raufgelassen. Und nach mehreren Monaten haben es dann die Männer gewagt, auf einer Sandbank in der Nähe von diesem Dorf zu landen und auszusteigen. Und die erste persönliche Begegnung, die war sehr freundlich. Man sieht hier den Pilot, der Nate Saint, mit einem von diesen Einheimischen. Aber zwei Tage später, am 8. Januar 1956, haben sie einige Krieger aus diesem Stamm aus dem Hinterhalt überfallen und alle mit ihren Speeren umgebracht. Eine sehr bekannte Geschichte, ist auch verfilmt worden, mehrmals sogar. Und da haben frühere Tagebucheinträge von Jim eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Er hat geschrieben, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Es war ein harter Schicksalsschlag für Elisabeth, der nach nur gut zwei Jahre Ehe mit ihrer kleinen Tochter alleine hier gestanden ist. Sie ist aber in Ecuador geblieben und hat sogar gebetet, dass auch sie bereit sei, wenn Gott sie zu den Alkas rufe. Und tatsächlich hat sich dann ein Kontakt mit zwei Frauen aus diesem Stamm ergeben. Von denen hat Elisabeth die Stammessprache gelernt und 1958 ist sie zusammen mit Rachel Saint, der Schwester von dem ebenfalls getöteten Pilot, zu ihnen in den Dschungel gezogen. Viele sind zum Glauben an Jesus gekommen, auch einige von diesen Mördern. Nicht zuletzt, weil die Vergebung und die Liebe von diesen beiden Frauen sie tief berührt hat. In einem weiteren Buch, «Die Mörder, meine Freunde», schreibt Elisabeth über das, «Ich habe für Jims Bewahrung gebetet, für seine leibliche Bewahrung. Der Herr erhörte mich im Blick auf die Ewigkeit. Er schützte uns vor Ungehorsam und bewirkte durch Jims Tod Dinge, deren Ausmaß erst die Ewigkeit offenbar machen wird. Das stärkt in mir das persönliche Verlangen, sie zu erreichen. Weil Jesus Christus für alle gestorben ist, interessiert mich die Errettung aller. Aber die Tatsache, dass Jim aus Liebe zu den Alkas starb, intensiviert meine Liebe zu ihnen. Elisabeth und ihre Tochter Valerie, die haben zwei Jahre bei den Alkas und anschließend noch ein paar Jahre bei einem Nachbarvolk, den Quechuas, gelebt, bevor sie 1963 zurück in die USA gegangen sind. 1969 hat Elisabeth zum zweiten Mal geheiratet. Leider ist ihr zweiter Mann nach nur 4 Jahren an Krebs gestorben. Und sie war wieder alleine. Ein Schicksalsschlag mehr, der ihr Vertrauen auf die Probe gestellt hat. 1977 hat sie zum dritten Mal den Schritt vor den Traualtar gewagt. Der Lars Grin ist ein bisschen scherzhaft und liebevoll der dritte Mr. Elliot genannt worden. Und er ist der Elisabeth erhalten geblieben, bis sie am 15. Juni 2015 im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Das waren doch noch viele Jahre, wo sie zum Teil gemeinsam umgereist sind und Vorträge gehalten haben. Elisabeth war auch an der Entstehung der New International Version Bibel beteiligt, einer modernen Bibelübersetzung, vergleichbar vielleicht mit der Hoffnung für alle auf Deutsch. Sie hat viele Artikel und Bücher geschrieben. Sie hat auch ein eigenes Radioprogramm gehabt, wo sie ihre geistlichen Erkenntnisse und Erfahrungen weitergegeben hat. Und die Sendungen, die hat sie meistens mit dem gleichen Satz angefangen. Du wirst mit ewiger Liebe geliebt. Das sagt die Bibel. Und unter dir, darunter, sind die ewigen Arme. Und das ist ihre tiefste Überzeugung, die sie durch all ihr Leid durchgetragen hat und für viele, eben dann auch für mich, zu einer Ermutigung hat werden. Gott ist Liebe. 100% Liebe. Und wenn er uns schwere Wege führt, dann macht er das nicht für uns zu quälen, sondern mit einem höheren Ziel. Er hat nicht nur unsere kurze Lebenszeit auf dieser Erde im Blick, sondern die ganze Ewigkeit. Ähnlich wie Jesus vom Weizenkorn geredet hat, das nur Frucht bringt, wenn sie in die Erde fällt und stirbt, hat sie den Vergleich von einer Eichle und einer Eiche gebraucht. Denken wir an eine Eichel. Sie ist ein wunderbares kleines Ding, vollkommen in ihrer Anlage und ihrem Bau, mit einer Zielsetzung und vollkommenen Funktionen. Denken wir weiter an eine wundervolle, große Eiche. Gottes Ziel, als er die Eichel werden ließ, war der Eichbaum. Seine Absicht mit uns ist, dass wir zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi gelangen. Viele Tode müssen gestorben werden, bis wir dieses Maß erreichen. Viel Loslassen muss geschehen. Wenn wir die Eiche ansehen, denken wir nicht mehr, dass der Verlust der Eichel so sehr groß gewesen ist. Je mehr wir den Plan Gottes für unser Leben akzeptieren, desto weniger schrecklich werden die Verluste uns erscheinen. Der Same weiß nicht, was geschehen wird. Er kennt nur das, was gerade geschieht. Das Fallen, die Dunkelheit, das Sterben. Die Eichel tut das, wozu sie gemacht ist, ohne ihren Schöpfer mit Fragen zu quälen über das Wann und Wie und Warum. Wir, denen Verstand und Wille und eine Menge von Wünschen gegeben sind, die wir gegen das göttliche Schnittmuster setzen können, sind aufgefordert, ihm zu glauben. Und wir haben die Möglichkeit, ihm zu vertrauen, weil er uns sagt: Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wann werden wir es finden, fragen wir. Die Antwort lautet: Vertraue mir. Wie werden wir es finden, fragen wir. Und wieder heißt die Antwort: Vertraue mir. Warum muss ich mich selbst verlieren, fragen wir hartnäckig. Die Antwort heißt: Schau auf die Eichel und vertraue mir. Die bedingungslose Hingabe und das Vertrauen von der Elisabeth Elliot faszinieren mich bis heute und fordern mich immer wieder raus. Ja, wir alle erleben Schwierigkeiten. Teil von uns sogar wirklich schlimme Verlust und Schicksalsschläge. Da möchte ich nichts kleinreden und beschönigen. Und ich glaube, dass wir in solchen Situationen dann auch in erster Linie gefragt sind, mit den Trauernden und mit den Leidenden mitzufühlen und Klage vor Gott zuzulassen. Der Weg vom Vertrauen, der braucht Zeit. Und der kann nicht einfach von außen, von anderen Menschen wie eingefordert werden. Wir stehen aber alle ganz persönlich immer wieder vor der Frage, oft auch in kleinen Alltagssituationen: Setzen wir Gott und sein Reich wirklich an die erste Stelle? sind wir bereit, Jesus nachzufolgen und sein Willen zu tun, auch wenn es das etwas kostet? Vielleicht sogar viel kostet? Glauben wir, dass es das wert ist und dass Jesus uns das Leben in Fülle wird schenken? Ich möchte Elisabeth Elliot nicht auf ein Podest auflüpfen. Sie war ein Mensch mit Stärken, aber auch mit Schwächen und Fehlern, wie wir alle. Und in ihren Ansichten war sie auch sehr stark geprägt vom Evangelikalismus so von den 40er, 50er Jahren. Gerade was die Rolle von Mann und Frau angeht, da hat sie sehr pointierte Meinungen gehabt, die heute auch kritisiert werden. Und auch ich denke, dass manches, was sie dazu gesagt hat, nicht biblische Wahrheiten sind, sondern damals übliche Klischees. Und ich musste schmunzeln, wir waren gestern ein paar Frauen miteinander am FIT, am Frauenimpulstag. Und dann haben wir eben so davon gehabt, was heute das Thema wird sein. Und dann hat mir eine Frau gesagt, ah ja, von ihr ein Buch, das habe ich fortgeschossen. Und ich glaube, es war genau das gleiche Buch, das ich auch nicht mehr hierher gezügelt habe. Aber sie war zweifellos eine Frau, die bereit war, Gott ihr Vertrauen zu schenken und ihn als der Höchste zu erheben. Nicht nur mit Wort, sondern mit ihrem ganzen Leben. Und wenn wir das jetzt dann miteinander singen, du bist der Höchste, o Herr, dann bete ich, dass wir es als Bekenntnis singen. Als Bekenntnis, ja Herr, das will ich auch. Schließen möchte ich noch mit ein paar prägnanten, kurzen Zitaten von der Elisabeth Elliot, die ihre Botschaft gut auf den Punkt bringen. Wenn Gott etwas verweigert, geschieht es immer aus Gnaden. Ich brauche den Weg nicht zu kennen. Ich brauche nur dem Führer zu vertrauen. Und passend zum Lied jetzt. Gott schreibt die Musik unseres Lebens nicht ohne einen Plan. Aber es liegt an uns, den Takt zu erkennen und über Pausen nicht bestürzt zu sein. Amen.